Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Das war das alte Intro. Weil ich sitze am anderen Rechner. Ich bin mal wieder unterwegs in Bayern, um Podcasts auf. Ich war heute bei Neumarkter Lambsbräu.
Ah, ja.
Das ist
cool.
Ja, so ein. Das kennt man, steht so einzelne Flaschen im Bioladen und so. Aber
naja, einzelne ist gut. Ja, das ist schon ein ziemlich großer Laden.
Das ist echt ziemlich groß.
Also, zumal die auch Cola und Limo und so weiter machen.
Die haben 20 Biersorten.
Ja.
Die machen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes. Achtung. Mehr als die Hälfte ihres Umsatzes machen die mit alkoholfreien Bieren.
Genau, weil die davon auch echt mittlerweile viel haben. Und ich finde das auch ziemlich gut.
Absolut abgefahren.
Also nicht alles gleich natürlich, aber insgesamt finde ich die Qualität schon ziemlich gut. Also wir trinken das alle gerne eigentlich.
Ich kannte bisher kaum was von denen. Also immer nur so das Pilze, okay. So die Standardsachen. Aber die haben ja wirklich, die haben alles. Die haben Zwickel, die haben ein Helles, die haben, was gab es denn noch? Ein Dinkel. Ein
dunkles, helles, Bier. Helles, dunkles.
Völlig, genau, ein helles, dunkles, genau, das dunkelste Mögliche, das ohne Nachfärben gemacht werden kann. Also er sagte, normalerweise, wenn du dann so, was weiß ich, so Köstritzer oder sowas, ne, das hat alles gefärbt. Und er sagt, sein Bier, also das Neumarkter Lambsbräu, das Dunkle ist das dunkelst Mögliche, das man mit einer normalen Röstung überhaupt nur hinbekommt. Und alle beschweren sich immer, dass es ja gar nicht richtig dunkel ist.
Ah, okay.
Aber super, war total, total interessant.
Ach, schön,
ja. Toll,
also, Neumarkt. Geschrieben hast du, dass du in Neumarkt bist, dachte ich schon, dass du da auftauchen wirst. Ja.
Und, also Neumarkt in der Oberpfalz, also ich mache hier so eine dieser Folgen unterwegs in, wo ich so mehrere Leute interview kurz und sowas, ein bisschen fettgechert. Das ist ein total schönes Städtchen hier.
Für diesen anderen Podcast, muss man.
Für diesen anderen Podcast, genau, für Hock die Her, für den Bayern-Podcast. Ja. Und das, aber es ist total nett hier. Rennen überall junge Leute rum, Kneipen, Restaurants, also kulinarisch geht hier was. Erzähle ich nachher noch. Ich habe Kuchen gegessen. Alter. Alter Vater. Naja, womit fangen wir an?
Wir fangen an mit Welcome to the Family. Welcome to the Family von Simon Haag. Wir haben heute drei Weine von Simon Haag. Simon Haag lebt und arbeitet in Kitzingen. Der kommt auch aus Kitzingen. Aber der hat eigentlich ganz gut Kohle verdient in Hamburg.
Hat der was mit Fritz Haag zu tun oder heißen da in der Ecke alle Haag?
Fritz Haag ist ja in der Mosel, nicht in Franken.
Ja, nun.
Aber nee, also nicht, dass ich wüsste zumindest, glaub nicht.
Okay.
Der hat jedenfalls, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hat eben in einem Ingenieurbüro in Hamburg gearbeitet, längere Zeit. Und hat dann aber tatsächlich diesen gut bezahlten Job irgendwann vor ein paar Jahren getauscht gegen Landwirtschaft. Weil er einfach irgendwie keinen Bock mehr auf Stadt hatte und auf am Schreibtisch sitzen und den ganzen Tag.
Was ganz anderes machen, vielleicht was mit Holz.
Ja, zum Beispiel, ne? Man kann auch was mit Holz machen oder mit Ton oder aber der kam jetzt nun mal aus Kitzingen vom Land sozusagen und ist tatsächlich dahin wieder zurück. Hat sich dann an einem Projekt beteiligt, was nicht funktioniert hat, wo er jetzt wenig für konnte. Ich glaube, mehr kann ich jetzt darüber auch gar nicht erzählen. Auf jeden Fall hat er da irgendwie Geld versenkt und hatte dann einmal was übrig und hat sich dann tatsächlich auf eigene Füße gestellt und mehr oder weniger unbeleckt ein Weingut gegründet und gelernt, also learning by doing, aber auch irgendwie natürlich über andere Leute Schultern geschaut und hatte jetzt so ein bisschen das Glück, dass er in eine WinzerInnen-Gemeinschaft eingeheiratet hat,
wenn du willst.
Okay. Ja. Denn es gibt in Kitzingen ein großes Weingut, das vor Jahren Melanie Drese und Michael Völker übernommen haben. Und die nennen sich die zwei Naturkinder.
Ja, kennen wir die nicht?
Doch.
Hatten wir auch schon mal, ne?
Kann man schon. Ja. Hatten wir noch nicht tatsächlich.
Okay, dann habe ich das irgendwo anders. Können
wir mal machen, aber ja, genau, vielleicht beim Thorsten, so beim Thorsten mal oder sonst wo oder als du in Franken warst.
Ich bilde das mir sogar gut ein, sein, also die mal beiden, kennengelernt ne? zu haben.
Ja, es kann gut sein. Und zwar vielleicht, als du tatsächlich damals bei dieser bei so einem Food.
Wie nannte sich das? Foodcamp.
Ja, Foodcamp, genau.
Danke. Oh, über 10 Jahre.
Vielleicht da, also das könnte sein oder woanders. Jedenfalls, das sind so mit die ersten, ich sag mal, Naturweinwinzer in Deutschland gewesen. Ich habe die witzigerweise kennengelernt 2013 in London. Mhm. Da waren die ja noch in London. Die haben in London gearbeitet. Also die haben einfach eigentlich was ganz anderes gemacht. Philosophie, Judaistik, ich glaube Wirtschaftsjournalismus und waren eben eine Zeit in London beide bei einem Verlag und waren eben auch auf der Raw, waren zunehmend beeindruckt von dieser Szene und sind dann eben auch zurück nach Kitzingen, weil er kommt aus Kitzingen, also Michael Völker, und die hatten dann die Chance, das ziemlich große Weingut der Eltern zu übernehmen. Also da war jetzt gar nicht so wahnsinnig viel an Hektar, aber das Haus selber war ziemlich groß oder ist ziemlich groß mit ziemlich verzweigten Kellern. Und da haben die sich einfach noch ein paar Leute mit dazugeholt, so im Laufe der Zeit. Dann Thomas Patek, der sehr schöne Weine macht, und eben Simon Haag. Das heißt, die sind so eine Gemeinschaft, die haben sich jetzt auch einen Namen gegeben vor ein paar Jahren. Die nennen sich New Kids, eben von Kitzingen. Haben noch jemanden mit dabei, den Martin Hirsch, der aber ein eigenes Weingut hat, also der jetzt nicht damit sozusagen nicht in die Gebäude mit eingestiegen ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, nette Gemeinschaft. Ich war jetzt Ende Februar da. Die laden dann auch immer so ein paar Gastwinzer ein. Du kennst Andi Weigand, von dem hatten wir ja auch schon Weine, der war auch mit dabei.
Spektakuläre so Sendung, andere. Die gemacht damals. Ja, wirklich super.
Und machen da jetzt einmal im Jahr sozusagen für Profis irgendwie einen Tag zum Verkosten, aber am Tag davor auch für Normalweintrinker sozusagen so ein bisschen Ausschank.
Also Normalweintrinker im Sinne Christoph Raffelt, nicht im Sinne Holger Klein.
Nö, normalerweise, also ich bin ja eher zu den Profis, also für die ist dann ein Tag reserviert und für die einfach probieren wollen und für einen kleinen Salär echt viel probieren können, dann eben am Tag davor. Das war jetzt Ende Februar. Die Gastwinzer sind dann von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen verschieden und das war erstaunlich voll, also dafür, dass die Namen sind noch nicht so bekannt, also sie werden immer bekannter. 200 Kinder kennt man, die anderen so nach und nach. Klar, es gibt eine Szene, die Leute natürlich sehr gut kennen, aber es war echt total voll. Also die Bude war einfach gerammelt voll mit Leuten aus der ganzen Republik und aus Österreich und so. Das hat mich irgendwie total gefreut, das war echt schön. Ja, und Simon Haag ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr mit dabei.
Entschuldigung, du sagtest, der hat ein bisschen Geld übrig gehabt. Also das kostet doch ein Vermögen, so ein Weingut zu machen, oder nicht?
Nee, wenn du mit wirklich klein anfängst und bist du vielleicht noch ein bisschen was von deiner Familie irgendwie übernehmen kannst und dir so ein bisschen gebrauchtes Kellermaterial zusammenkaufst, dann geht das schon, ja. Also ich meine, ich kann jetzt nur spekulieren, aber als Wirtschaftsingenieur verdienst du ja ganz gut. Wenn du was zurückgelegt hast, dann kannst du sowas schon starten und im Zweifelsfall kriegst du auch immer noch Geld von der Bank dafür.
Ja, ich weiß nur, also ich kenne nur die Zahl, also ich weiß nur, was die Eigentümer von Emich Batterieberg dafür bezahlt haben.
Ja, aber das ist eine ganz andere Hausnummer, ne?
Okay, weil das ist halt so, da hätte ich halt die Rente durch, ne? Da würde ich morgen aufhören zu arbeiten.
ja, klar, aber das ist halt ein alteingesessenes, großes Weingut mit einem großen Hektarbesitz auch. Okay. Das ist wirklich, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Okay. Ne? Also wie gesagt, er ist sozusagen eingemietet bei zwei Naturkinder, hat aber immerhin 7,5 Hektar. Die musst du ja auch nicht immer unbedingt kaufen, die kannst du ja teilweise auch pachten. Ja. Und wenn du dir dann eben Equipment so ein bisschen nach und nach dazu kaufst, was du brauchst, gebrauchte Fässer und so, dann geht das schon irgendwie. Aber klar, ich meine, klar kostet Geld, ne?
Ja.
Keine Frage.
Naja. Riech mal dran, ne?
Ja. Genau. Der Wein heißt so Welcome to the Family, weil dort 10% Chardonnay drin sind, die er tatsächlich selber frisch gepflanzt hat.
Aha.
Und die sozusagen jetzt erstmals mit dazugekommen sind. Also wir haben hier 50% Weißburgunder, die im Holz ausgebaut worden sind.
Ja, riecht man auch.
Ne? Gebrauchtes Holz. Also der hat kein neues Holz. Mhm. Ein bisschen Batonnage gemacht, also ein bisschen Hefe aufgerührt. Also die Idee ist ja bei dieser Art von Wein eben, dass du im Prinzip im gleichen Gefäß vergärst, in dem der Wein später auch ausgebaut wird. Mhm. Im Zweifelsfall lässt man einfach drin auf der Hefe, also auf der Vollhefe. Es gibt ja auch das Prinzip, dass man den Wein dann nochmal abzieht, also in ein anderes Fass tut und ihn dann mit der Feinhefe belässt. Also in beiden Fällen nicht filtriert. Beim einen Mal lässt du ihn einfach auf der kompletten Hefe, mit der er vergoren wurde, auf der anderen, also mit der anderen Variante, lässt du die Vollhefe, also die grobe Hefe, absetzen und nimmst den Wein mit der Feinhefe eben in ein anderes Gefäß. Aber
was ist der Unterschied zwischen Vollhefe und Feinhefe?
Genau, also das meinte ich gerade. Vollhefe ist wirklich die komplette Hefe, die entsteht bei der Vergärung. Mhm. Ja, das ist ja wirklich dann auch nachher, das ist richtiger Schlamm unten im Fass sozusagen. Weinschlamm. Ja, Hefeschlamm.
Das kann man doch vermarkten irgendwie.
Nicht. Ja, im Zweifelsfall schon, aber im Zweifel, es gibt auch Leute, die lassen ihre Weine, den ersten Jahrgang hauen die dann auch wieder auf die Hefe. Mhm. Je nachdem. Also das wäre die Vollhefe und da kannst du den Wein halt drauf stehen lassen und man macht das gerne, gerade wenn man so wenig Schwefel wie möglich einsetzt, dass man den Wein auf der Vollhefe belässt, weil die Weine dann einfach nochmal stabiler werden. Wenn du jetzt, zweite Variante wäre Feinhefe, da lässt du die einfach die ganze Hefe absetzen, also was heißt die ganze Hefe, sondern die Hefe den einfach Schlamm. Absetzen, ja. Genau, den Schlamm, der ist ja einfach irgendwann unten am Boden und ziehst sozusagen den Wein oberhalb dessen ab in ein anderes Fass. Also dann hast du immer noch Hefe im Wein, aber eben deutlich weniger. Ne?
Ist ein untergäriger Wein dann sozusagen. Ne?
Sozusagen. Und die dritte Variante ist natürlich, dass du den dann schon filtrierst und dann in das nächste Fass tust. So, das macht man üblicherweise, ja, mit 98% aller weltweit erzeugten Weine, würde ich sagen, das wird einfach abgezogen, filtriert, kommt ins nächste Fass. Mhm. Ja. Also je weniger man eingreifen will, und Naturwein heißt ja letztlich, man nimmt so wenig wie möglich weg und gibt so wenig wie möglich rein. Ja? Das ist so meine Idee von Naturwein oder die von vielen. Mhm. Mit dieser Idee lässt du halt die Vollhefe im Fass.
Okay.
Und Batonnage bezeichnet man dann den Akt, dass man die Hefe so ab und zu nochmal umrührt.
Ja. Ah,
wird die nochmal aufgewirbelt.
Ja.
Ja, genau, mit so einem Stöckchen. Mhm. Mit dem Baton wird dann die Hefe nochmal aufgerührt. Das gibt dann natürlich ein bisschen mehr Fett in den Wein, ne? Mehr Schmelz. Mehr Cremigkeit. Es gibt Winzer oder früher vor allen Dingen gab es häufiger auch Betriebe, die haben das fast täglich gemacht. Ja, dann hast du nachher wirklich einen üppigen, also gerade bei Chardonnay wurde das gerne gemacht. Kalifornische Chardonnays wären sehr bekannt dafür, dass die einfach dann wirklich nach Butter auch schmecken. Ja, so buttrig, hefig, massive Weine waren. Und das wollte der Simon jetzt hier natürlich überhaupt nicht, aber
obwohl der in der Nase,
man sieht ja auch,
der Glas, in der Nase, da ist ein bisschen
Trübung. Ne?
Und in der Nase ist der ist schon üppig, buttrig, cremig. Also das ist jetzt nicht üppig. In der Nase. Ich habe allerdings auch vorhin erst aufgemacht, muss ich dazu sagen. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied.
Also du sagst, du empfindest es als üppiger?
Ja, in der Nase finde ich den total üppig, ja.
Okay. Bei mir im Glas ist es tatsächlich, vielleicht nehme ich nochmal ein anderes Glas dazu. Also ich nehme auch dieses cremige, leicht hefige wahr. Aber ich habe auch ganz viel Gestein tatsächlich mit dabei.
Oh nee, da ist zu frisch offen dann bei mir.
Okay, ja.
Ja, nee.
Genau. Es war am Anfang so ein bisschen... Und er hat es selber tatsächlich, als wir das zusammen probiert haben, als Fruchtzwerg bezeichnet. So ein bisschen, so ein ganz leichter Joghurt noch mit drin. Oder, so ein Creme, so ein Sahnecreme-Joghurt mit so ein bisschen Frucht mit dabei.
Fruchtzwerg.
Das ist bei mir aber schon weg, ja, Fruchtzwerg.
Ne? Nee, aber total bei mir. Das ist genau, was ich in der Nase habe, Fruchtzwerg.
Ja.
nur nicht aus der Fabrik irgendwie. Also, der riecht nicht ganz so plastik.
Ja, genau. Er riecht nicht so artifiziell, aber eben man hat wirklich so ein bisschen dieses Lactoferment irgendwie so.
Super.
Oder, mal gucken hier. Ja.
Scheiße, ist irgendwie voll gesaut. Ach. Ja, ich habe hier irgendwie, ich habe keinen Spucknapf, sondern musste ein Glas aus dem Hotel nehmen. Und wenn man da reinspuckt, dann schwappt das natürlich auch aus dem Glas wieder raus, weil Gläser ja ganz anders geformt sind, nicht?
Und das stimmt.
Ach, mach mal weiter. Oh Mann, ey.
Ja.
wie so ein Alki.
Das Schöne ist, am Gaumen finde ich, also da hat er auch das, das Cremige. Das Cremige. Und der hat aber eine ganz besondere Note, von der ich noch nicht ganz genau eingrenzen kann, was das ist. Da ist was von Tee.
So eine leicht bittere Note, ja. Was Teeiges. Mhm. Ist nie nur ein bisschen sogar, das ist ziemlich viel Tee.
Ja, ne? Mhm. Es ist eine Mischung aus Kräutertee und einem, so einem ganz leicht, eine ganz leichte Schwarzteenote ist da drin. Mhm.
Also grüner Tee ist es nicht. So, das ist kein Fall.
Es ist wirklich ein fermentierter Schwarztee, aber eben nicht abgestanden oder so, sondern so ein ganz leichter Aufguss, so ein dritter Aufguss sozusagen. Aber eben auch mit Kräutern. Finde ich sehr schön.
Mhm. Sehr schön. Ah, den würde ich jetzt aber gerne. Scheiße. Korken ist natürlich kaputt. Jetzt überlege ich, wie ich den nach Hause kriege, um da dann noch mal dran zu trinken. Aber
das Leben wird nicht leichter.
Nee, Korken überhaupt nicht. Korken ist kaputt. Korken ist kaputt. Und das war ja auch, nee, das war nicht eine der Flaschen mit diesem Blödsinn hier. Pseudo-Siegellack. Ich auch den ganzen Tag wieder aufregen. Ne?
Über den Pseudo-Siegellack?
Ja, weil es ist halt einfach nur so ein Marketing. Es erfüllt halt überhaupt keinen Zweck. In meiner Wahrnehmung jedenfalls. Aber
naja, keinen also, anderen Zweck als jetzt eine, natürlich als eine andere Kapsel.
Ja, ja, klar. Ja, aber dann, halt bei der anderen so Kapsel hast du halt hinterher nicht den ganzen Gekröse am Boden liegen und musst erstmal rumkriechen, um das alles aufzuheben wieder.
Ja, ja, ich bin ja auch kein Fan davon. Nee, das sieht zwar schön aus und ist halt so ein Bekenntnis sozusagen. Ja, auch in gewisser Weise kann man daran schon erkennen, aus welcher Ecke das kommt, aber ein Freund davon bin ich auch nicht. Ne?
Ich finde diese, also jetzt wenn er so frisch ist, bei mir diese Kräutrigkeit ist das, was am längsten nach Halt, nicht hält, halt.
Ja.
Sehr interessant. Das ist eine starke Länge, also gerade im Gaumen, im Mund, am Gaumen im Mund. Ich bin schon ein bisschen durch. Genau, und im Chat steht auch, und alle drei Korken wegen Wachsresten nicht mehr ordentlich zu gebrauchen. Weil du kriegst natürlich, wenn du den wieder zumachst mit seinem alten Korken, nimmst du natürlich das obere Ende vom Korken, weil das untere ist viel zu weit aufgespreizt.
Ja, meistens zumindest,
Und dann kriegst du da nicht mehr reingeklöppelt, außer mit Krümeln. Mein Wein krümelt. Auch schön.
Ja, oder man schneidet halt den oberen Teil ab mit dem Messer.
Ja, das ist jetzt natürlich, ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Nun ja.
Naja. Also, nochmal 50% Weißburgunder Holz, 40% Weißburgunder Stahl und 10% Chardonnay, auch im Stahl. Die haben alle BSA gemacht, also biologischer Säureabbau. Und es kommt im Prinzip im Wesentlichen vom Muschelkalkboden. Also man hat ja im Franken, im größten Teil von Franken, hat man ja vor allen Dingen Muschelkalk oder Keuper. So, das sind so die beiden wesentlichen Böden. Und das hier ist eher Muschelkalk. Und da, wo der Chardonnay herkommt, ist eben auch so ein bisschen Keuper mit dabei. Also Keuper ist eben kein Kalk. Ne?
Ein Getränk aus Holland, der Keuper.
Ja, also es hat schon auch Kalk und Tonablagerung, aber es ist so.
Ich dachte, findet er das nicht lustig?
Ich habe einen Moment gebraucht, weil ich noch irgendwie bei was ganz anderem im Kopf war. Ja. Also es ist so ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen dichter, kann gut Wasser speichern und kommt eben so aus Trias, aus einer anderen Zeit einfach. Also so ist es ausgebaut worden, 10 Monate lang. Mhm. Ja, und dann miteinander verbunden und es ist kein Schwefel dazu gegeben worden. Also es ist tatsächlich ein unfrittierter, also keine Fritteuse verwendet. Ich sag,
wir haben heute unglaublich viele Geschäftsideen. Wir können den Schlamm verkaufen als irgendwas.
Wir können den Schlamm frittieren. Hefeschlamm frittieren.
Ja.
Brauchen nur. Schade, dass wir keine, also im Gegensatz zu anderen Sendungen von dir, keine witzigen Sendungsnamen haben.
Frittierter Hefeschlamm.
Also im Gegensatz zum Realitätsabgleich, genau.
Frittierter fränkischer Hefeschlamm.
Genau, also unfiltriert und nicht geschwefelt. Also von vorne bis hinten quasi naturell. Mhm. Und steht noch keine Bio-Zertifizierung drauf, weil er ja auch jetzt erst seit kurzer Zeit im Prinzip Wein macht. Also seit 3 Jahren und ist aber dabei, ja, das, diese Biozertifizierung zu erlangen.
Ach ja, wenn er sagt, dass er es so macht, als würde er eine Biozertifizierung haben, finde ich das auch glaubwürdig genug, ehrlich gesagt.
Ja, bei ihm würde ich das jetzt auch nicht anzweifeln. Insgesamt finde ich das aber schon immer auch besser, wenn man es hat.
Ja. Weil
dann muss man es, ja, dann kommen auch keine falschen Ideen auf.
Ja, ja, wie heute bei Lambsdorff auch. Also er sagt halt auch, dann in den 80er Jahren hat der Chef sich überlegt, ich will ein besseres Bier machen. Mhm. Aber wie kommunizierst du mit den Kunden? Also wie bringst du den Kunden bei, dass du tatsächlich besseres Bier machst? Das muss ja erstmal jemand trinken. Und
ja,
letztlich war der Trick, Bio drauf zu schreiben. Wofür sie dann ausgelacht worden sind in den 80ern. Ja.
Ja.
Naja.
Ja.
Schöner Wein. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Wein.
Schöner Wein. Ja, also ich finde auch, also wie gesagt, er ist so ein bisschen spät berufen.
Mhm.
Hat nicht viel Erfahrung vorher gehabt, also außer, dass er in dem Bereich auch gejobbt hat und natürlich auch Wein getrunken hat. Das gute Winzer werden nur gut, indem sie eben auch gute Weine trinken. So und sich übers Weintrinken auch in das Ganze reinfuchsen. Er hat dann eben dieses eine Projekt noch gehabt, dann hat er 2 Jahre wirklich Probleme gehabt mit Frost, Hagel und so weiter, das, was gerade in Franken eben auch häufiger passiert mittlerweile mit dem Klimawandel, also Extremwetterereignisse. Mhm. Das war jetzt letztes Jahr auch schon wieder der Fall in Teilen davon. Also im Prinzip 2 kaputte Ernten gehabt und jetzt so mit dem 22er Jahrgang würde ich sagen, ist das so richtig losgegangen und wir haben ja auch jetzt gleich 2 2022er noch mit dabei. Das hier ist jetzt 2023.
Ich bin mal gespannt, wie der nachher ist, wenn er ein bisschen wärmer geworden ist.
Ja, und das ist halt eigentlich das Schöne an diesen Naturweinen, sogenannten Naturweinen, dass die ja auch viel stärker eigentlich leben, ja, und sich verändern im Laufe der Zeit oder im Laufe manchmal von Minuten, manchmal von Stunden.
Ich muss gerade an Pheasant's Tears denken und diese ganzen Flaschen, die ich weggeschüttet habe. Ja.
Ja, probieren wir mal den Silvaner, würde ich sagen.
Silvaner, das ist Nature Gives, Nature Takes.
Genau, Nature Gives, Nature Takes. Da ist dann auch schon das Ding, also was ich jetzt gerade angesprochen habe, ja, 2 Jahre quasi ohne Ertrag oder mit nur ganz wenig Ertrag, weil die Natur eben genommen hat und in dem Fall hat sie jetzt so ein bisschen gegeben dann in 22. Ui. Ja, in 24 zum Beispiel ist das Ding komplett erfroren, der komplette Silvaner erfroren. Ja. Und das ist halt.
Das war echt, ich finde das immer so krass, das wäre sowas von nichts für mich. Wenn du da sitzt und komplett machtlos bist und deine Existenz da dran hängt und das, ich finde so, finde ich es ja schon schlimm genug, leben zu müssen, aber boah.
Ja, das ist brutal, ne?
Also ja,
das ist, war jetzt gerade letztes Jahr, was wir auch noch nicht hier in der Sendung hatten, aber ich auch ganz gerne irgendwann mal machen würde, Conny und Efi, Konrad Brudus an der Saale Unstrut. Wirklich auch ein ganz toller Winzer, auch sozusagen aus diesem Naturweinbereich. Und die beiden haben halt ihr ganzes Geld in Weinberge gesteckt, ne? Die sind auch an der Saale echt nicht günstig. Also sie sind beeindruckend teuer,
okay,
um es genau zu sagen. Und er hatte nichts, also die mussten schon so nach und nach kaufen. Das ganze Geld steckte in den Weinbergen. Die hatten vor ein paar Jahren schon mal Spätfröste und die hatten letztes Jahr quasi 100% Ausfall. Ne?
Sowas ist auch nicht versicherbar wahrscheinlich.
Oder? Nee, du kannst es versichern, aber es kostet halt so viel Geld, dass sich das eigentlich dann auch wiederum nur alteingesessene Betriebe leisten können. Also ein Conny und Efi oder hier so ein Simon Haag könnten sich das nicht leisten. Und dann wird es, glaube ich, auch zum Ende der Saison ausbezahlt. Und das ist schon
anstrengend. Haben die denn irgendwie sowas wie eine, weiß ich nicht, eine Solidargemeinschaft? Also dass sie sagen so, wir sind 100 Winzer oder meinetwegen 30 oder so. Und wenn 1, 2, 3 Ausfälle haben, dann versuchen wir denen wenigstens den Betrieb zu retten.
Gibt's sowas? Also es gibt solche Sachen schon. Also in dem bei Conny und Efe war es jetzt so, dass sie tatsächlich, glaube ich, von ein paar Winzern, mit denen sie dort befreundet sind, Saale Unstrut ist ja auch wirklich sehr klein. Hm. Und ich sag mal, der Bio-Bereich von den Alternativwinzern ist noch kleiner. Hm. Aber die haben ja alle verloren. Also da war eigentlich gar nichts zu holen, weil Saale Unstrut fast 100% Ausfall hatte, also das komplette Weinbaugebiet. Aber er hatte halt Freunde, so wie Carsten Saalwächter zum Beispiel aus Rheinhessen, mit dem er auch zusammen studiert hat. Der hat ihm halt Weinberge besorgt am Roten Hang in Nierstein. Also auch von einem Bio-Winzer, der ein bisschen was übrig hatte. Und da haben die dann sozusagen das Jahr über gewirtschaftet und haben jetzt aus Rheinhessen Wein gemacht, damit sie überhaupt verkaufen haben. Ne? Ja, sowas gibt's schon. Oder zum Beispiel jetzt hatte ich auf dem Tisch vom Weingut Dönhoff, also ist ein bekanntes klassisches Weingut von der Nahe, an der mittleren Nahe hatten die eben auch so viel Ausfall letztes Jahr. Die haben irgendwie einen Hektar von Böcklin-Wolf in der Pfalz und einen Hektar von Wittmann in Rheinhessen bekommen und dann haben die halt diesmal auch einen rheinhessischen und einen Pfälzer Ortswein gemacht. Schön. Also sowas gibt's schon.
Okay, ja. Super. Ja. Also Feuerstein, nicht? In der Nase.
Genau, Feuerstein. Also das ist ja, genau, das ist Reduktion, ne? Also sogenannte Reduktion. Mhm. Eine, das sind im Prinzip Hefen, die eben nicht genügend Sauerstoff bekommen haben, im Zweifelsfall eben bewusst auch im Fass und die dann eben diese, ja, also manchmal, man nennt es auch Böxer, Feuerstein, Böxer. Rauch, ja. Manchmal ist es auch vor allem Knallplättchen.
Knallplättchen ist ja Feuerstein eigentlich, oder? Also ist ja so schweflig.
Ja, genau. Ne? Also es sind auf jeden Fall so, die Böxer oder, um es genauer zu sagen, Schwefelböxer eigentlich, ne? Mhm. So, ja.
Limettenschale auf Feuerstein ausgepresst, lese ich im Chat.
Ja, genau.
In der gut, Nase ja. Fast ja. Schon abtörnende Säure, saure Silvesterknaller, schönes Bild. Im Mund im ganz Chat anders. Gerade? Chat. Ja. Ja. Welche Fenster klein habe ich nicht die leiseste Ahnung, wer da was geschrieben hat. Ich sehe nämlich die ganzen Namen, nicht, sondern nur die Einträge.
Saure Drops auf Feuerstein. Ja.
Mhm. Ja. Am Gaumen überhaupt nichts von dem Feuerstein?
Nee.
Also gar nichts, es gibt's aber gar nicht.
Nee, eigentlich gar nichts, ne?
Viel Säure, ich finde ein bisschen außer Balance, aber wie gesagt, ist gerade mal eine halbe Stunde offen. Mhm.
Ja, das kann schon ausmachen, weil das finde ich jetzt nicht tatsächlich. Ich finde, dass er vorne sehr cremig ist.
Meiner noch nicht. Nee, das aber man merkt es, der braucht noch Luft und zwar reichlich, ja.
Ja, der braucht Luft und der hat auch noch viel Zeit, würde ich sagen.
Mhm. Also weglegen.
Ja, ganz gut, ein paar Jahre noch weglegen.
Okay.
Ja. Schöne Saftigkeit, Frucht.
Ja.
Also Frucht finde ich typisch, schon typisch Silvaner, also von Minute zu Minute mehr. Mhm. Irgendwie so diese Mischung aus so einer Gelbfruchtigkeit, so ein bisschen Birne-Quitte und dann aber auch so eine ganz leichte Exotik und so ein bisschen was Vegetabiles, was Silvaner ja auch immer gerne dabei hat.
Bei mir alles noch nicht vorhanden. Also ich habe im Moment einfach nur ein recht saures Getränk.
Mhm. Okay.
Chat sagt, also im Mund ist er erst cremig mit deutlicher Säure, aber die Säure bleibt im Abgang auch 3 Tage offen noch am Gaumen.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, also ich habe ihm ein großes Glas gegönnt, kein schlankes, sondern wirklich eins mit Volumen. Mhm. Ich habe das heute Morgen aufgemacht, nicht gestern Abend, weil ich gestern Abend noch unterwegs war. Ich habe von München nach Hamburg und irgendwann um 1 angekommen. Und ich hatte die Weine noch im Büro stehen. Ja. Zu den Rahmendaten, 40 Jahre alte Rebstöcke. Mhm. Ja.
Da kommt was. Also man merkt, da kommt noch was. Mhm. Aber man merkt halt auch, das kommt nicht in einer halben Stunde. Das braucht noch was. Das ist irgendwie fast schade.
Ja, das ist Zahlen vor die Säule. Idealerweise würde ich das tatsächlich karaffieren.
Ja.
Also ab in die... In die Karaffe. Mhm,
absolut. Also so wie ich es jetzt gemacht habe, aufmachen, direkt trinken, ist Perlen vor die Säue. Ist also wirklich rausgeschmissenes Geld. Schade.
Ja.
Du wolltest noch Eckdaten erzählen.
Ach so, genau. Ja, also 40 Jahre alter Silvaner, im Wesentlichen Muschelkalk, sehr, sehr, sehr karger Boden. 50% ist als ganze Traube direkt gepresst worden. Also ne, ganze Traube mit Stiel und Stängeln in die Presse und gepresst. Man presst das. Auch da kann man ja, man kann an so vielen Punkten eingreifen. Man kann es sehr langsam pressen. Man kann es aber auch mit recht hohem Druck pressen.
Wobei je höher der Druck ist, desto heißer wird das beim Pressen, oder?
Ja, aber mich hatte das zum Beispiel der Carsten Saalwächter, wenn ich mich richtig erinnere, der presst recht schnell und mit hohem Druck. Und andere wiederum pressen eben sehr langsam. Das ist alles so ein bisschen so eine Stilfrage. 50% hat er eingemeischt und über Nacht stehen lassen. Also einfach sozusagen auf der Presse, also man kann das in der Presse stehen lassen, die Matsche, und dann nachher dann eben rauspressen. Oder du machst es einfach in irgendeiner Bütt einmeischen, ja. Du kannst ja auch mit den Füßen antreten, einmeischen, und dann tust es halt nachher eben auf die Presse. Mhm. Spontan und vergoren ist ja alles klar, irgendwie auch BSA gemacht, also biologischen Säureabbau, und dann eben in gebrauchte Tonneaus gepackt, Vollhefe, 20 Monate, auch keinen Schwefel gesehen.
Also braucht man keinen Schwefel?
Ja, das ist die große Frage. Ich würde sagen, man braucht nicht immer Schwefel. Also meine Conclusio aus jetzt der ganzen Zeit, in der ich mich mit diesem Thema beschäftige und Weine probiert habe und mit Winzern geredet habe, würde ich sagen, ich würde das nicht radikal sehen. Also wenn ich Winzer wäre, ich würde sagen, es kommt immer auf den Jahrgang an, es kommt immer auf den Wein an. Ich würde auch immer Analysewerte nehmen vom Wein und würde mich dann entscheiden, ob ich den Wein nachher noch leicht schwefel oder nicht. Würde immer so wenig wie möglich Schwefel nehmen, aber wenn der Jahrgang das erfordert, wenn der Wein das erfordert, würde ich ihn auch schwefeln. Das heißt, also ich würde wahrscheinlich tendenziell immer mit ein bisschen Schwefel arbeiten. Er arbeitet jetzt tendenziell eher mit keinem Schwefel, aber ich glaube, wenn es notwendig ist, würde er das auch tun.
Heißt das, dass letztendlich nur eine Laboranalyse in der Lage ist, dir zu sagen, ob vielleicht Schwefel rein sollte oder ob nicht?
Nein, würde ich nicht sagen. Also das geht auch im Zweifelsfall auch nach Gefühl oder nach Geruch oder so. Also das würde ich, glaube ich, schon tendenziell so während oder nach der Gärung entscheiden, wie die Gärung verlaufen ist, wie das gerochen hat, wie die Hefe riecht oder wie der Wein riecht. Glaube ich, kann man schon viel entscheiden, ob da irgendwann mal Schwefel rein muss oder nicht.
Aber er enthält Schwefel. Ja.
Sowieso, ja. Also während der Gärung entsteht Schwefel.
Ach so.
Ja, und man riecht es ja auch beim Böchser, es ist ein Schwefelböchser. Mhm. Und der entsteht sozusagen natürlich. Deswegen, du hast eigentlich immer, wenn du, ich glaube, über 10 Milligramm hast, oder um die 10 Milligramm, dann musst du es eh draufschreiben,
okay.
Weil er dann Schwefel enthält, auch selbst wenn du keinen zugesetzt hast.
Verstehe, das ist so wie bei Joghurt, wo man sich auch immer wundert, warum da so viel Zucker drin ist. Warum haben die so viel Zucker reingehauen? Nee, haben sie gar nicht. Ja.
Mhm. Wein ist sowieso schon nicht schwefelfrei. Und deswegen ist eigentlich meine, also es gibt ja Naturweinwinzer, die sagen, oder auch Händler, die sagen, wir wollen überhaupt keine Weine, die irgendwie zugesetzten Schwefel haben. Ich persönlich bin nicht dieser Meinung, dass man das so radikal sehen muss.
Kriegt dann halt auch irgendwann ein bisschen was esoterisch-religiöses, oder?
Ja, so ein bisschen was Religiöses. Mhm. Also ich bin ja eh nicht so für die radikalen Ideen. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass man es halt an die Gegebenheiten und Realitäten anpassen muss, ja. Und es gibt.
Hey, Moment, das ist ein Argument gegen Kommunismus gerade übrigens.
Ja, also ich kenne großartige Winzer, die einfach in manchen Jahren wirklich scheiß Weine gemacht haben. Ja. Ja? Also zum Beispiel, mir fällen jetzt gerade spontan zwei Namen ein, Frank Cornelissen und Salvo Foti. Die sind beide auf Sizilien. Mhm. Das sind wirklich tolle Winzer. Die haben wirklich tolle Weine gemacht und mittlerweile sind sie auch beide in das Lager der wenig Schwefler übergegangen. Aber sie haben zwischenzeitlich haben sie ja überhaupt keinen Schwefel eingesetzt und die Weine haben es halt häufig nicht von Sizilien nach Deutschland geschafft.
Oh, okay.
Ja. Und das ist, finde ich einfach schade, weil ja, die sind wahrscheinlich in Sizilien noch großartig gewesen und in Deutschland sind sie halt um. Ja. Und was soll das? Ja.
Ja. Es, ja, was, also, was soll das nicht nur für die Kundschaft, also sondern auch für sich selber? Das
Ergebnis, ne? Ist, ja, eben. Ja. Und witzigerweise, ich habe mal mit Andreas Schumann vom Weingut Odinsthal, habe ich mal ein Seminar gemacht beim Odinsthal, der macht immer einmal im Jahr so einen Tag. Und da haben wir verschiedene Weine von ihm geschwefelt oder ohne Schwefel belassen. Also Schwefel ist ja, also wenn man viel Schwefel nimmt, dann betäubt das den Wein. Das muss man schon ganz klar sagen. Das macht ihn zwar vielleicht für Jahrzehnte haltbarer, aber es betäubt den Wein für die ersten Jahre definitiv. Ja, das ist wirklich wie sediert.
Ja, und
werden Wein der Kranken.
Hm? Wenn ich mich richtig erinnere, ich war ja vor 2 oder 3 Jahren, war ich ja mal auf so einer Schwefelverkostung. Das war eine Sommelier, die hat immer den gleichen Wein mit 3 unterschiedlichen Schwefelgraden sich besorgt. Also teilweise gab es das, teilweise hat sie die Winzer gezwungen, nochmal nachzuschwefeln.
Und ja, genau, das haben wir auch gemacht.
Da haben wir eine Verkostung gemacht und das war wirklich, also der am stärksten geschwefelte Wein war eigentlich der am langweiligsten.
Ja.
So.
Ja. Ja, genau, das hatten wir auch gemacht da auf Odinsthal und und dann haben wir das eben blind eingeschenkt, die Sachen, und also im Seminar, und unterm Strich waren die Leute eigentlich mit geringem Schwefel immer am zufriedensten. Ja, ja. Also das fanden sie immer als den besten Wein, und das war dann zugegebener Schwefel von, weiß ich nicht was jetzt, 10, 12 oder so.
Ja, bei uns war das total viel. Also ich glaube, in der höchsten Stufe, weiß ich gar nicht mehr.
Ja,
irre viel, ich weiß es nicht mehr. Aber es war so, dass ich dachte, huch, so viel kann da rein. Ja. Gibt eine Frage aus dem Chat. Gibt es einen bekannten Grenzschwefelwert, der gegen Umkippen hilft?
Es kommt auf den Wein an tatsächlich. Also und diese Grenzwerte, also zum Beispiel, wenn du Süßwein hast, brauchst du viel mehr Schwefel.
Aha.
Wenn du jetzt eine süße Moselauslese hast oder so, dann kannst du da auch 100 Milligramm Schwefel drin haben.
Jo.
Ja, oder 120. Also wirklich viel, damit der Wein stabil bleibt.
Ich hätte jetzt gerne eine süße Moselauslese.
Also ich glaube, bei Süßweinen kommst du ohne Schwefel tatsächlich zugesetzten Schwefel wirklich nicht aus. Das geht gar nicht.
Hm.
Aber bei trockenen Weinen jetzt, also ich glaube, dass in den meisten Fällen, wenn das jetzt einfach eine saubere Vergärung war oder so, du mit 10, 15 Milligramm zugesetztem Schwefel eigentlich gut hinkommst. Ja. Aber auch 20 oder 30. Also ich glaube, dass es wirklich, also jetzt uns, dem Körper, der Gesundheit, kein Abbruch
tut. Alter, ich habe Mikroplastik wahrscheinlich im Gehirn.
Ja, ja,
genau. Da pfeife ich drauf, ob da Schwefel im Wein ist oder nicht, jetzt mal ernsthaft.
Ja, also, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die darauf stärker reagieren.
Okay, das kann sein, ja.
So.
Aber das wissen die ja dann im Zweifelsfall auch.
Und das, genau, das wissen die dann im Zweifelsfall. Die können sich dann entsprechend orientieren. Aber ich sag mal, wahrscheinlich bei 99% der Bevölkerung machen jetzt, also ist der Schwefel im Wein deutlich weniger schädlich als der Alkohol.
Ja. Was wir ja seit neuestem wissen wir ja, dass jeder Schluck Alkohol einer zu viel ist, was ich auch krass finde.
Ja. Ja. Ich finde aber im Umkehrschluss sollte man trotzdem Wein trinken als Genuss, weil es einfach schön ist, ja, und weil wir nicht auf alles verzichten. Also wenn wir auf alles verzichten, was nicht gesund ist, dann macht es halt auch irgendwann keinen Spaß mehr.
Das ist richtig. Die Frage ist, und das beantworten solche Studien ja dann leider nicht, welche Schäden entstehen tatsächlich dadurch, dass ich mir mehr oder weniger regelmäßig auch in kleinen Dosen so ein Nervengift zuführe. Mhm. Das fände ich mal interessant, aber sowas, da musst du dann wirklich große Langzeitstudien machen, kontrolliert, und ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man sowas designen mag.
Ja, ich glaube, und dann hängt es ja auch wieder vom einzelnen Typen ab oder so.
Das auch.
Also ich wäre wahrscheinlich, hätte ich die Menge unseres ehemaligen Bundeskanzlers Schmidt geraucht, wäre ich wahrscheinlich schon mit 40 gestorben. Und wie alt ist der geworden?
Ja,
seine Frau ja witzigerweise auch. Die ist ja auch so alt geworden.
Aber so viele Kettenraucher werden nicht so alt. Ich glaube, das ist
mit Rauchen zu vergleichen,
ist schwierig. Also weil Rauchen wirkt vor allem erstmal auf die Lunge und Alkohol halt eben aufs Nervensystem. Aber egal, darum geht es ja in der Sendung nicht. Geht es um Genuss. Und anstatt eines süßen Moselweins kriege ich jetzt
hast du noch einen schönen Rotwein serviert.
Genau, einen Rotwein. Ja. Not labeled, was ich auf eine Art ganz lustig finde, weil ich muss ja eh nur wissen, dass es Rotwein ist.
Das stimmt. Ja. Witzig, der Silvaner bekommt noch so ein bisschen was von Bleistift dazu. Mhm. Graphit und Holz.
Oh, der Rote hat eine tolle Nase.
Genau, not labeled, weil ihm irgendwie für den Wein noch nicht so der richtige Name eingefallen ist. Weil er findet, dass es auf der einen Seite so ein bisschen klassisch burgundisch riecht und auf der anderen Seite aber eben auch so ein, in dieser Naturweinrichtung ist. Und insofern hat er ihn einfach so benannt.
Was ich ein bisschen verstörend finde, ist, es ist Rotwein. Ich weiß, ich werde nachher wieder fies Pelz haben, aber ich rieche den Pelz nicht. Das ist eigentlich ungewöhnlich.
Ja.
Also ich weiß überhaupt nicht, was mich auf meinen Zähnen erwartet, wenn ich das gleich trinke. Das ist sehr, sehr irritierend.
Mhm. Spätburgunder, 83er Pflanzjahr, also schon durchaus alte Reben. Muschelkalk, also auch Kitzingen. 2022 war das, ne? Das war jetzt eines der wärmeren Jahre da. Der Silvaner ja auch 22. Ja, spontan vergoren auch 8 Tage lang, also relativ schnell mit in 3 verschiedenen Bütten, mit 3 verschiedenen Rappenanteilen, 30%, 50%, 70%.
Wie kommt man auf sowas? Also, weißt du?
Ja, da, learning by doing immer, ne?
Und, ja, aber du versaust es, du kannst es ja nur einmal doen, weil im Zweifelsfall ist es dann versaut und dann musst du ein Jahr warten.
Ja, das ist das Problem dabei.
Wo holt man so eine Geduld her? Wahnsinn.
Ja, es ist halt, das, also man muss schon natürlich auch Experimentierfreude haben bei sowas. Aber ich finde es also hier schon sehr beeindruckend auch von ihm, also was dabei rauskommt, weil wie gesagt, der Mann ist jetzt, der hat jetzt keine 20 Jahre Erfahrung. Und Spätburgunder ist echt tricky. Also Spätburgunder ist wirklich schwierig.
Okay.
Und die Rappenanteile hat er ja dann alle verwendet, also im Durchschnitt halt 50%. Ich glaube, wenn jetzt eins von denen schief gegangen wäre, wenn das mit den 70% Rappen zu viel gewesen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich rausgenommen. Aber so, ne, ist es 20 Monate ins Fass gekommen. 3 Barriques, 2 gebraucht, 1 neu. Das riecht man auch, finde ich. Ne? Da ist auch ein neues Barrique mit drin in der Nase. Ja, also so diese Mischung aus ein bisschen Eiche, ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanille, so, das ist schon eher von einem neuen Fass.
Der Chat sagt, das ist auch eine kräutrig stinkige Nase, rotes Herbstlaub. Also stinkig finde ich gar nicht.
Nee, gar nicht.
Ich guck mal, ob
der eine ganz leichte hat Reduktion drin, doch, so ein doch, bisschen doch. Rauch.
Na, Rauch, ja, aber.
Ja. Bei mir stinkt nichts. Also stinken würde ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen nochmal mit Schwefel in Verbindung bringen, vielleicht. Aber
eigentlich ja. Aber ich kann mir vorstellen, was er meint. Also was du Rauch nennst, ich finde, das hat ein bisschen was Muffiges im besten Sinne. Also Rauch hat ja auch immer ein bisschen was Muffiges, also was Verschlossenes, was Dumpferes oder so. Hm. Aber stinken, okay. Dann war das meine Flasche. Der war ein extremer Stinker, schreibt. Wer schreibt denn das eigentlich? Der Sven. Dann lag es an deiner Flasche. Also weil.
Ja, dann müsste es eine Flaschenvariant sein. Ja.
Das, was wir normalerweise Stinker nennen würden, ist da überhaupt nicht drin. Nee.
Ja.
Es ist ein bisschen was Dumpfes. Wie gesagt, was dumpf, staubig, Keller, aber minimalst. Könnte auch genauso gut ein Ast sein, ja.
Also ich finde es tatsächlich bei mir jetzt im Glas, ich habe keinen Stinker, ich habe nur eine minimale Reduktion noch da drin.
Kräuter, ordentlich Kräuter.
Ja, Kräuter. Ja, ich habe eben diesen Anteil von Barrique. Mhm. Ansonsten habe ich eine wirklich sehr schöne Kirschfrucht, finde ich, da drin. Und sowohl so ein bisschen Schwarzkirsche als auch Sauerkirsche. Vielleicht noch ein bisschen dunkle Himbeere oder sowas. Aber sehr, sehr fein, sehr sauber, sehr. Also ich finde es total elegant in der Nase, ehrlich gesagt.
Michael hat mir gerade im Chat ein Wort geschenkt. Unterholz. Das ist das, was ich auch immer meine, wenn ich sage, so, das riecht wie so ein Ast, der in der Ecke liegt und so. Also Unterholz. Ja. Danke, Michael. Ich probier's mal. Grenzwertig. Das ist grenzwertig. Also, interessant. Da ist praktisch, also da ist kaum Pelz drin. Sehr interessant. Und kaum Pelz, aber dafür.
Kaum Pelz und trotzdem Tannin.
Das ist auch Vanille.
Ja, das ist Vanille. Ja. Das ist Vanillestange, Kirsche. Da ist ein schönes, feines Tannin drin. Da ist eine lebendige Säure drin, die aber auch super, also auch reif wirkt. Ne? Mhm. Also man merkt schon, finde ich, dass es ein warmer Jahrgang war durch das Runde, das der Wein hat. Aber es ist irgendwie alles an seinem Platz. Ich finde es
auch
sehr gut.
Ja, auch hier merke ich, dass er länger offen sein müsste. Also da ist noch so eine, die Schultern noch so hochgezogen, irgendwie so eine leichte Verkrampfung irgendwie drin. Das ist ein schöner Rotwein.
Ja, total.
Ja, hier ist auch nicht gerechnet.
Nee, ne? Gefällt mir auch außerordentlich gut. Und nochmal, also ich hatte den eben bei der Veranstaltung probiert, fand ich auch schon gut. Aber Veranstaltungen sind ja immer so, ne? Ich meine, du gehst rum, probierst. Hast eigentlich keine, nicht wirklich die Ruhe. Du kriegst zwar einen Eindruck davon, aber es ist halt was ganz anderes, als wenn du den Wein. Und die sind ja dann auch nicht lange geöffnet. Also, dann ziehst du eine Flasche auf, schenkst aus, machst die nächste Flasche auf. Das ist jetzt wirklich nochmal was ganz anderes. Ja, was du jetzt nicht hattest, die Luft hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Glaube ich, ja.
Und ich bin total beeindruckt, weil, also so einen Spätburgunder hinzubekommen mit, also nach sozusagen nach ein paar Jahren Erfahrung auch mit dem Weinberg und so, das finde ich schon sehr, sehr stark.
Auf dem Korken steht, say no to racism or sexism, enjoy organic wines instead. Wenn da mal jetzt nicht wieder die rechte Kamarilla angeritten kommt und dem den Weinberg zerstört.
Ja, also, was ja an anderen Stellen schon passiert ist, ja.
Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, dass ich nicht über den Rotwein stänkern kann, wie es so meine Art ist.
Ach, ich finde das so schön, Mann. Wieder. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Ich habe noch eine Lokalempfehlung.
Oh ja, ich auch.
Also ich war sowieso echt, ich bin jetzt in den letzten 10 Tagen einmal quer und einmal längs durch die Republik gereist, also quer nach Saarwellingen, was hinter Saarlouis ist, und Saarlouis ist hinter Saarbrücken, zu Pinard de Picard, also was ja ein Kunde von mir ist, und auch der Hauptsponsor vom Riesling-Swag, wo es immer noch 8 Karten gibt, Leute, es gibt noch 8
Karten.
Es gibt
noch 8 Karten?
Das darf doch für eine der besten Weinveranstaltungen
diesseits der Baikal-Amur-Magistrale.
Zumindest sagen das andere, bitte.
Diesseits der Baikal-Amur-Magistrale.
Ja. Ja, also 14.06. Hamburg. Ich würde mal sagen, schon so ein bisschen eine legendäre Weinveranstaltung, zumindest nach Aussage anderer. Ich kann das eigentlich nicht sagen, weil ich ja Veranstalter bin. Es gibt noch 8 Karten. Riesling-Weg.de.
Genau. Wo du das sagst, ich bin in Neumarkt in der Oberpfalz, also das Neumarkt, gibt ja mehrere. Und habe jetzt halt hier so einen Stadtrundgang gemacht, es gibt hier so kulinarische Stadtführungen. Das ist eine Stadtführerin, die ist ganz lustig, die macht kulinarisch-historische Stadtführungen. Also du läufst durch die Stadt und sagst, hey, hier ist der Pulverturm, und unten im Pulverturm ist ein total gutes Restaurant, wir gehen mal rein und nehmen Amuse-Gueule. Das ist eine geile Idee für Stadtführungen, finde ich. Also sie geht immer nur irgendwo hin, wo es auch historisch interessant ist. Aber wenn es da nichts zu essen gibt, ist auch nicht so gut. Oder halt zu trinken oder sowas. So, waren wir heute in der Konditorei Wittel in Neumarkt an der Oberpfalz. Ist halt so, kommst halt vorne rein, da liegen dann halt so diese Trüffelpralinchen rum und Bruchschokolade. Dann gibt's auch so Gebäck, also Feingebäck und sowas alles. Also ein ganz Kaffee. Sehr modern eingerichtet. Und geredet habe ich mit der Konditorin, also der Queen-Chefin sozusagen und Inhaberin. Ist sie Inhaberin? Ich glaube ja. Also, oder die Eltern, und das ist gerade so Generationswechsel. So. Und habe mit der so ein kurzes Interview gemacht, weil das für eine andere Sendung ist, da brauche ich dann eh immer nur so 10 Minuten von den Leuten oder sowas. Und die erzählt so und erzählt und erzählt, was sie denn macht. Und das ist Haute Confiserie, habe ich in Frankreich gelernt, Praktikum gemacht in Paris, in der Normandie und bla bla bla. Und erzählt so, wir wollen das ganz anders machen, ganz besonders, ganz toll. Und du sitzt dann so und denkst so, ja, das erzählen ja alle. So, denkst du. Und dann sagt die irgendwann, sagt die eines, also wenn es hier, wenn's für Konditoreien Sterne gäbe, hätte ich 2 Sterne verdient. Sagt die einfach so. Und denke ich so, es haut's aber ein bisschen hart auf der Kacke, ne? Also muss ja nur auch nicht sein. Ne? Quatscht, Mikrofon aus, also Aufnahme ausgemacht, noch ein bisschen weiter gequatscht und sagt so, pass mal auf, ich bringe euch mal was. Und dann stellt die mir ein Ding hin, ein, ich habe das französische Wort vergessen. Wäre so ein Törtchen eigentlich. Also praktisch wie so eine schmale Kuchenschnitte, wenn du so willst. Ne? Gibt's ja häufiger mal in so Konditoreien. Ja. Stellt das den und sagt, das Ding hat 80 Zutaten. Bitte? Ja. 80 Zutaten. Und du darfst es nur, du musst es so essen, dass du mit der Gabel komplett durchgehst, alle Schichten mitnimmst und dann in den Mund steckst. Christoph, ich habe über das Ding die Fassung verloren. Ja. Das war... Ja. Es ist jetzt kein Kuchen, aber einfach zu einem. Es war der beste Kuchen, den ich je in meinem Leben gegessen habe.
Das war so mit so ein Eclair?
Kein Eclair. Also nee. Eher so wie okay. So ein geschichteter, also unten so ein Teig, so ein Boden, ne, so ein Teig unter anderem Mandeln drin, dann eine Schicht, keine Ahnung, was dann halt da so ist. Dann eine Schicht Schoki, dann eine Schicht Karamell, dann eine Schicht irgendwas, noch eine Schicht mit Frucht, noch eine Schicht irgendwas Mousse und Schicht. Irre. Ich habe wirklich die Fassung, ich habe da gesagt, das darf doch alles nicht wahr sein. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Das war eine unglaubliche Süßspeise. Und dann sagt so, und was magst du noch? Sag ich, ja, Vanille mag ich sehr gerne. Sagt, ja, hier, so, drückt mir so einen Trüffel in die Hand, dunkle Schokolade außen. Und sagt, der ist mit allen 3 Vanillearten. Denke ich auch, ja, gut, was soll denn da sein? Auch, selbst dieser blöde kleine scheißrunde Pömpel hat mich aus der Bahn geworfen. Also es passiert mir sehr selten, dass ich sprachlos beeindruckt bin. Und es war so, ich habe sofort gesagt, sag mal, können wir nochmal gesondert miteinander reden? Und jetzt habe ich mich für morgen Vormittag, obwohl ich eigentlich nach Hause will, habe ich mich mit der verabredet. Und dann setzen wir uns in die Konditorei und führen ein Gespräch über Süßspeisen. Mhm. Und das ist so.
Ja, schön.
Also, die ist auch, das merkt man auch so richtig, die ist wirklich ein Nerd. Und der Anspruch, den die da haben, das ist wirklich die besten Desserts zu machen. Ganz einfach. Wir machen die besten Desserts. Mhm. Also, Konditorei. Also
Dessert oder Patisserie?
Patisserie.
Also eigentlich Patisserie.
Ja, genau.
Aber
Patisserie ist das, genau.
Ja, super.
Also.
Ich meine, dass es dafür nicht gesondert sozusagen Sterne gibt, ist eigentlich schade, weil das ist halt wirklich eine große Kunst.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn du dann mal in so einem Sterneladen bist und da gibt's einen Patisseur oder die haben irgendwie einen angegliederten Patisseur, selbst das fällt dagegen meilenweit ab. Konditorei Wittl, W-I-T-T-L in Neumarkt in der Oberpfalz. Was darüber hinaus, habe ich festgestellt, jetzt eine Reise wert ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Weil das ist ja so, da fährt man so dran vorbei auf dem Weg nach Nürnberg oder wenn du nach Regensburg willst, wo es schöner ist und so. Super. Du kannst hier echt ein paar Tage durch die Stadt rennen. Wir haben 3 Brauereien, 3 inhabergeführte Brauereien, also keine Großbrauereien, also Lamsbräu, dann gab es noch Gänsbräu und noch ein Bräu. Mhm. Also kannst du hier gut einen zwitschern. Die haben sogar einen 16 Kilometer langen Bierwanderweg
hier. Ja, ich meine, die Oberpfalz ist ja bekannt fürs Zeugel. Ja. Und das hat halt sozusagen die Tradition, dass ja jedes Dorf eigentlich eine Brauerei für seine Bewohner hat.
Kommunenbrauerei. Mhm. Ne? Habe ich auch schon Sendungen drüber gemacht. Kann ich auch mal
verlinken. Wo die Kommunen eben tatsächlich... Oder wo im Prinzip ja jeder sein Bier brauen darf auch, ne?
Ja. Ja, das ist die Idee, ist halt schon jeder, der Braurecht hat, wirft das sozusagen in die Kommunenbrauerei, kann dann da sein Bier brauen und dann hat er halt irgendwie, was weiß ich, wie viele Liter und dann macht er halt eine Zeugelwirtschaft auf, das ist in anderen Regionen nennt sich das Besenwirtschaft, das ist halt im Grunde eine Pop-Up-Kneipe, wenn du so willst, manchmal in der Küche der Leute, manchmal in der Garage, manchmal im Wohnzimmer und dann wird halt so lange dieses Bier, was der gebraut hat, verkauft, bis es alle ist. Ja. Und nächste Woche macht es der Nächste. Also es gibt halt Orte
genau,
hier.
Genau,
also,
wo es auch wirklich so zeitliche Fenster gibt, wo du dann sagen kannst, genau. Also ich darf jetzt 2 Wochen und danach darf der nächste 2 Wochen. Und das hat halt wirklich eine ellenlange Tradition. Und das ist wirklich Oberpfalz. Also das ist vor allen Dingen in der Oberpfalz beheimatet, diese Tradition. Ja.
Ja. Also das war jetzt so mein Gastro-Tipp. Und ansonsten waren wir in der Schweiz, in Luzern, haben Freunde besucht und sind da was essen gegangen in einem Laden, der heißt Jazz-Kantine. Das ist halt Schweiz, ne? Kann ja froh sein, dass es nicht Jazz-Kantinli heißt oder so.
Und, ja, Jazz-Kantine war ja auch ein
Bandprojekt.
Bandprojekt, genau.
So. Und da hatten wir nur eine Brotzeit und da habe ich mal wieder festgestellt, dass eine gute Brotzeit alles schlägt. Ein geiles Brot, Free Refill beim Brot, 2 verschiedene Käse, dann irgendwie noch so ein Oberster, keine Ahnung, wie das in der Schweiz heißt. Noch eine Wurst, 2 verschiedene Schinken und Möhrchen. Das würde ich jedem,
ja, also
jedem
Fine Dining vorziehen. Großen, ja, da habe ich ja den großen Vorteil, dass wir im Prinzip so eine Brotzeit machen können, nachdem wir bei uns hier auf dem Markt waren. Ah. Also alle 2 Wochen, wenn Jamai da war, mit den Käsen und die anderen, die da auf dem Markt sind. Ja. Und wenn ich dann das Brot selber gebacken habe, aber ich könnte es auch da kaufen, weil es da auch gutes Brot gibt, dann hast du diese Brotzeit und die ist wirklich schwer zu toppen. Das ist schon großartig.
Da sind wir ja mittlerweile in Berlin, sind wir da ja auch seit ein paar Jahren. Also wir haben ja diesen Käseladen, die nur
aber ich krieg das halt alles auf einem Markt, weißt du? Das ist halt der Hammer.
Ja, ja, das kriegst du, aber schaffst du aber auch mittlerweile in Berlin, in der Markthalle 9 schaffst du das. Also da sind manchmal,
da gibt's ja
Bert und Boni, das ist so ein Käsehändler, der nur Foodtrucks hat und auf 6 oder 8 oder wie viel auch immer und auf allen Märkten rumsteht. Mhm. Dann hast du da ja den bekannten Bäcker in der Markthalle, Sironi. Mhm. Dann gibt's ja noch einen Bäcker, so einen Sauerteigbäcker. Wo du dich auch immer fragst, Leute, ich will nur zwei Seelen haben. Kannst du bitte einfach diese 2 Seelen in die Tüte tun, kassieren und dann gehe ich? Und das sind so ganz langsame, bewusste Bäcker. Das macht mich immer ein bisschen irre. Da gibt's im Übrigen die besten Brezen Berlins.
Oh ja.
Okay. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch Aurel Merz, der überall Brezen testet, wo er hinkommt.
Okay.
Und dann hast du eben diesen Kumpel und Keuler, also die Metzgerei. Also das schaffst schon, so eine Brotzeit da zusammenzustellen. Aber was ich merke ist, ich denke da immer nicht dran. Mhm. Also es ist einfach, ich habe das nicht auf dem Schirm. Und das war jetzt in Luzern ganz, ganz angenehm, dass ich das wieder auf den Schirm gekriegt habe.
Ja. Ach schön, ja.
So, wo warst du? Du wolltest, eigentlich hatte ich dich unterbrochen.
Ja, ich war in zwei, macht ja nichts. Ich war in 2 Läden, also das eine ist einfach Legende. Da war ich gestern zum ersten Mal, das ist das Tantris in
München. Oh, du Schwein!
Und nicht nur das, ich war auch noch eingeladen.
Alter.
Also ich war eingeladen. Ah. Ja, also dafür lohnt sich auch tatsächlich irgendwie 18 Stunden im Zug zu sitzen an 2 Tagen.
3 Sterne,
weil ich habe Freund getroffen und mit dem irgendwie montagsabends am Küchentisch gesessen sehr lange und gute Weine getrunken. Und dann waren wir halt im Tantris, weil Melanie und Benoit Talon ihren 1996er Cuvée Louis vorgestellt haben. Also 1996, das ist jetzt letztes Jahr von der Hefe gekommen. Oh. Dazu gab es natürlich alles drumherum. Tantris ist halt sozusagen der Beginn der deutschen Sterneküche, ne? Irgendwie 1971 eröffnet mit Eckhard Witzigmann als erstem Koch, später Heinz Winkler und das ganze Ding ist total geil, weil es halt noch, also es ist vor 2 Jahren renoviert worden, aber oder 3 Jahren, 2, 3 Jahren, auch das Konzept ein bisschen umgestellt, weil es halt viel zu groß ist für heutige Verhältnisse. Aber es ist halt von der Optik her, das ist halt München aus den 70ern. Das ist so geil. Das ist so ein bisschen wie auch diese Spiegelkantine aus den 70ern. Also mit diesen roten Lampen, mit dem indirekten Licht und so. Es ist schon ein Knaller, das Ding. Und es war natürlich toll.
Ja. Also das ist wirklich, ich bin ja so ein bisschen weg von dieser ganzen Sterne-Sache und so, erzähle ich ja öfter. Aber Tantris.
Ja. Das, ja.
Aber, ne? Da muss man halt auch eingeladen werden, weil andere kaufen sich für das Geld ein Auto.
Ja,
super. Ey,
aber du weißt, es gibt in Österreich einen legendären Laden und wir sind eingeladen.
Ja.
Und das müssen wir irgendwann einfach machen. Ja. Mein Sohn zieht ja jetzt nach Wien. Für mich
Nein.
ist es jetzt einfacher. Doch, der geht Ende August nach Wien und studiert da weiter.
Oh Gott, ey, alle haben ein besseres Leben als ich. Alle.
Aber was ich eigentlich empfehlen will, weil weil es eben ein Bruch, wirklich ein Bruchteil des Tantris kostet und uns großen Spaß gemacht hat, ist das It in Köln von Hiep.
Ach, das neue von
Hoi. Genau, vietnamesische Küche, genau, von einem sozusagen, von dem Koch in Köln, der vietnamesische Küche macht, Hoa Hiep Lam. Mhm. Der hat schon zwei andere Läden gehabt. Und das It, also It heißt Klein Klein, es ist auch ein kleiner Laden, ist aber das, der Ausgangspunkt, glaube ich, vom, wie heißt das, nicht Ochsenklee, wie heißen die, naja, ist egal, von irgendeinem Sternenladen in Köln, das Name mir gerade nicht einfällt. Aber der total schön, ja. Also
ja, der hat seine Karte geändert.
Karte geändert.
Nee, ich war an einem der letzten Tage, wo er die alte Karte noch hatte, da und dachte, ist irgendwo, keiner ist hier. Das ist aber echt schade, tut mir voll leid, weil ich mag ihn unglaublich gerne. Mhm. Und ich finde, der kocht auch unglaublich gut.
Ja, er kocht auch unglaublich gut.
Ein paar Wochen später. Ich
meine, wenn du auf die Speisekarte guckst, das ist wirklich kleines Geld, sehr gut gekocht, gute Zutaten, sehr präzise gekocht. Nur eine kleine Weinkarte, aber passend, also mit sozusagen in drei verschiedenen Varianten, so ein bisschen klassisch, also Schaumwein klassisch und Naturwein oder so ein bisschen modern, Sickinger und sowas. Also man findet da auf jeden Fall Wein, aber man kann auch Wein mitbringen und einen Cocktail zahlen, im Zweifelsfall, aber
wir waren
sehr glücklich.
Die Küche ist gut, also das lohnt sich nochmal hinzugehen. Die Küche ist
gut, exakt.
Ach, dann freue ich mich drauf, mal wieder in Köln zu sein, ja. Ja, super. Also das freut mich sehr. Hiep ist ja auch derjenige, der früher mit seiner Frau zusammen das Café 1980 gemacht hat, diesen Banh Mi-Laden in Köln, den ich ja auch immer wieder empfehle, wenn irgendjemand sagt, ich fahre nach Köln, sag ich, Café 1980. Er ist da raus, also sie haben sich irgendwie getrennt und er macht jetzt halt das It. Und seine Frau macht halt das Café 1980 weiter, aber immer noch auf diesem Niveau. Und das ist auch, weißt du, Christian, ein Banh Mi. Normalerweise, wenn du in Deutschland Banh Mi kaufst, kriegst du das immer in so ein Baguette-Brötchen. Und Baguette-Brötchen sind viel zu hart, viel zu knusprig für ein Banh Mi. Mhm. Und die haben halt Brötchen, wie du sie in Vietnam kriegst, nämlich mit so einer ganz dünnen, feinen Knusperkruste. Also, ach, freut mich. Das freut mich. Also, dass Hiep immer noch eine Empfehlung ist, beziehungsweise jetzt wieder eine Empfehlung ist mit der neuen Karte, freut mich sehr.
Du, total. Das ist, also It ist echt richtig, es hat echt richtig Spaß gemacht. Wir waren da zum dritten ganzen Abend und es hat mit Thorsten unter anderem. Und zwar war echt gut. Ja.
Das freut mich.
Ja, freut mich auch, weil das ist halt nicht einfach. Und
genau.
Ich meine, weißt du, mit vietnamesischer Küche verbindest du, also es kann ja auch gut sein und sozusagen gute Mittagsküche sein oder sowas, aber dich abends in vietnamesischen Laden zu setzen und es ist halt auch so ein bisschen inflationär.
Na, und vor allen Dingen.
Und das ist dann auch mehr oder weniger immer dasselbe, aber ich meine, der macht halt Sommerrollen mit gegrillter Makrele oder so Sachen. Der hat halt immer so einen Twist dabei, was das Ganze besonders macht. Wenn du auf die Speisekarte guckst, also was er natürlich mit Ente macht, ist super. Was er mit hier Garnelenbisk zum Beispiel. Garnelenbisk, Wachteleier, Schnittlauch, ja.
Krass.
Großartige Suppe, 7,90 Euro, das Schälchen, ja. Das ist halt, es ist einfach wirklich toll.
Das freut mich wirklich über alle Maßen, weil ich habe das jetzt auch über ein paar Jahre natürlich auch so beobachtet. Dann hat er frisch aufgemacht, dann waren wir mal da, konnte aber keinen Mittagstisch anbieten, weil er kein Personal gekriegt hat. Dann ist es jetzt irgendwie nicht so super gelaufen und sowas. Und ich dachte schon, hoffentlich überlebt er das überhaupt. Aber wenn er jetzt nochmal eine gute Chance kriegt und das auch noch Christoph approved ist, ist das super. Das finde ich echt gut.
Ja. Ja.
Ja,
dann die Weine kamen von Edel und Faul aus Berlin, von Frank Krüger, den ich auch schon lange kenne, und der es sich getraut hat, einen eigenen Laden aufzumachen vor ein paar Jahren. Die nächste Sendung wird ja auch nochmal bestückt von ihm. Es haben auch praktisch alle, weil es ja auch Sinn macht für beide Sendungen, die Weine gekauft. Und die nächste Sendung ist dann wieder mit Weinen vom Balaton, also Ungarn.
Ja.
Robert Gilvesi, also kanadisch-ungarisch, der Weinmacher, also der sozusagen von Kanada zurück nach Ungarn gegangen ist, eben auch back to the roots und wirklich auch, wie ich finde, umwerfend gute Weine macht. Lohnt sich also nochmal.
Bin gespannt, also das Paket jetzt oder die Hälfte des Pakets heute war wirklich schön. Inklusive des Rotweins. Das ist sehr, ja, ein erfolgreicher Tag dann am Ende doch.
Ja, ich finde auch, dass der, also wenn du jetzt nochmal zurückkommst zu diesem Pinot Blanc Chardonnay.
Das war der erste, ne? Family. Der erste. Ja, warte mal, wo ist denn mein Glas?
Genau.
Da hinten. Schmeckt, oh, ich muss mein Glas noch schnell ausspülen.
Dann ist das auch wirklich nochmal schön.
Okay. Schauen wir mal. Mein Spuckglas ist jetzt auch voll. Wahrscheinlich reiße ich es gleich vom Tisch. Ich doof bin. Ah. Da hat sich was getan.
Ja, genau.
Viel floraler jetzt bei mir. Eine Cremigkeit immer noch, aber nicht mehr so brutal cremig in der Nase.
Bei dir wird sich das noch ein bisschen eklatanter auswirken, weil du halt später geöffnet hast.
Der hat jetzt plötzlich was, auch was von einer Süßspeise, also irgendwas Bonbon-eskes.
Ja, der hat so ein bisschen was von diesen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diesen französischen Zitronenbonbons. Die es irgendwie schaffen, eine leichte Cremigkeit mit diesem Zitronengeschmack zusammenzubringen. Und trotzdem Bonbons zu bleiben. Le Bonbon Bon Napoleon.
Bonbon Bon Napoleon.
Das ist was anderes, aber
es ist egal, klingt aber gut, genau. Ja. Sven weist gerade zu Recht darauf hin, dass wir uns vor der nächsten Sendung zumindest mit dem einen oder der anderen aus dem Publikum in Hamburg treffen, und zwar am 14.06. beim Riesling Swag, wo es wie gesagt auch noch Karten für gibt.
Genau, es gibt Karten auf rieslingswag.de und die Seite wird ja von einem unserer ganz langjährigen Zuhörer betreut, also von Michael, dessen Firma C-Com eben auch mit sozusagen im Pool derer ist, die die Veranstaltung mit ermöglicht haben.
Mhm. Sponsorenliste.
Auch in Köln. Ja, ja, genau, Sponsoren auf sozusagen auf verschiedenen Ebenen, genau. Also die haben mir die Website ermöglicht, einfach um diese Veranstaltung nochmal an den Start zu bringen. Ne? Also es war, ist seit 2018 haben wir das in Hamburg gemacht, damals noch mit zwei Freunden, die das aber jetzt nicht nochmal schultern konnten. Ja, es ist halt vor der, klar, es war Pandemie
vor dazwischen. Der Pest,
vor der Pest, ja. Und wir hatten es eigentlich vor, dann nochmal zu machen zusammen, und dann kam aber die Pest, und dann kam aber, also während dieser ganzen Jahre immer wieder Anfragen, ob wir das nicht nochmal machen wollen. Dann hatte ich aber ja noch Covid, dann hat es nochmal gedauert. Aber jetzt letztes Jahr hatte ich das Gefühl, okay, ich mache das einfach nochmal. Die anderen beiden konnten nicht mehr, ich mache es alleine. Es ist eine La Paulée, also wir haben 11 Winzer, wirklich großartige Riesling-Winzer, 11 Sommeliers, und zwar bis auf einen, der jetzt absagen musste aus familiären Gründen. Alle, die damals schon dabei waren und die jetzt wiedergekommen sind, obwohl sie teilweise schon völlig andere Jobs haben, aber die Veranstaltung einfach auch so toll fanden, dass sie wieder mit dabei sind. Und jeder bringt Wein mit. Ne? Es gibt ein Menü, ein Viergang-Menü. Jeder bringt Wein mit, also die Winzer und alle am Tisch. Und was jetzt neu ist, diesmal, das hatten wir damals nicht, es ist in der Ropenkök, das ist eine Markthalle, so eine Bio-Regio-Markthalle, wo es auch ein Restaurant gibt. Die Veranstaltung findet dort statt, und nebenan, also wirklich die Tür vom Restaurant in die Nebenhalle, das ist so eine alte, das nennt sich Gleishalle, da sind früher, glaube ich, Straßenbahnen repariert worden. Das ist halt so ein altes Industrieding. Da liegt spätabends Rainer Trübi auf.
Oh, Trübi.
Rainer Trübi ist, also wer Kuder und Dorfmeister gehört hat, der kennt Rainer Trübi. Mhm. Der macht Jazz, New Jazz-Geschichten. Ist bis heute ein sehr gefragter DJ.
Der müsste aber auch schon gut in unserem Alter sein, ne?
Der ist gut in unserem Alter. Der liebt Wein und Riesling. Und ich hatte eigentlich einen Freund von mir, bei dem ich jetzt in München war, vorgestern Abend, der wollte eigentlich auflegen. Der kann aber jetzt nicht, weil er gerade eine Restauranteröffnung plant.
Was man halt
dessen,
so macht.
Dessen bester Musikfreund sozusagen ist Rainer Trübi. Und Rainer Trübi hat gesagt, okay, ich mach das.
Cool.
Und allein für Rainer Trübi ist es schon cool, da hinzukommen, glaube ich. Ja. Und aber es gibt wirklich sehr viele sehr viele Gründe, zum Richtungswerk zu kommen.
Trübi Privatkonzert. Ah ja, coole so. Sache. Wo du Veranstaltung sagst, haben wir eigentlich den Termin für das nächste Wurst-Käse-Szenario in Köln schon festgezurrt?
Oh ja, 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 okay. Genau.
Ich war mir gar nicht mehr sicher, weil das steht noch mit einem Fragezeichen bei mir im Kalender.
Genau, wir haben, Holger und ich, wir werden wieder Print live machen, und zwar wirklich vor Ort im Marieneck, wie wir das auch 2017?
Ich weiß es nicht mehr, es ist lange her. Ja.
gemacht haben. Und
es gibt Wein, es gibt Wurst, es gibt Käse.
Genau, und es wird am 16. Mai 2026.
Genau. Wenn nichts dazwischen
kommt. Im Marieneck, wenn nichts dazwischen kommt und uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt, genau. Was ja durchaus passieren kann. Am 16. Mai 2026, das ist ein Samstag, im Marieneck in Köln, werden wir beide wieder einen Abend schmeißen.
Ich überlege noch, wie wir das machen, dass wir da eine Sendung aufnehmen. Wollen wir uns einfach Ansteckmikrofone dran klatschen und die ganze Zeit mitlaufen lassen, und ich habe dann hinterher halt noch einen Tag Nachbearbeitung? Ist vielleicht das Lustigste.
Ja, oder? Irgendwie sowas, ne? Also irgendwie so, dass man es später auch nochmal live mitkriegen kann, würde ich sagen. Und das Motto ist Liberté, Egalité, Sardinengrillé. Also es wird gegrillte Sardinen geben und überhaupt Sachen von der Loire. Wird so ein bisschen das Motto sein. Okay. Einmal die Loire rauf und runter mit Weißwein und Rotwein und natürlich auch Schaumwein und eben dazu passendes Essen. Was das kosten wird, habe ich noch nicht kalkuliert.
Tausende Euro.
Mindestens, genau. Aber wer Lust hat, dabei zu sein, der kann sich das schon mal notieren. Und wer sozusagen eine Vorreservierung haben will, weil die Plätze werden ja begrenzt sein im Marieneck.
Ja.
Ein bisschen weniger als beim letzten Mal, glaube ich, weil es war schon ziemlich voll dann und laut. Und
sagen wir mal so, also wer ein Ticket für den diesjährigen Riesling-Swag vorzeigen kann, kommt ganz nach oben auf die Warteliste. Nein, also es wird auch noch dauern, bis wir das irgendwie kalkuliert und eingestielt und sonst wie, also das mit den Karten. Wir
machen das nach dem Sommer.
Ja, genau.
Genau.
Na denn, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ne? Christoph Raffelt, ich danke dir.
Holger Klein, ich danke dir auch.
Wolfram Siebeck, falsch. Publikum, wir danken dir. Live-Hörerschaft, danke fürs Mitspielen. Wolfram Siebeck, alle danken dir.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.